Shabbat Shalom an alle hier im Saal und auch zu Hause. Ich sage das gerne, seitdem ich mal ein bisschen in Jerusalem gearbeitet habe. Aber ich möchte euch kurz erklären, warum ich das sage. Im Moment ist in Israel ganz normal, dass sich jeder so begrüßt. Aber vielleicht ist der Begriff ist euch geläufig, aber vielleicht nicht die Bedeutung. Also Shabbat ist ganz einfach, ist einfach Hebräisch für Samstag. Und Shalom bedeutet für die Juden ein allumfassender Friede. Friede sei mit dir. Und zwar der Friede mit Gott, mit den Menschen und der gesamten Umwelt. Und der Apostel Paulus, der umschreibt das so schön, der Friede Gottes, der alles menschliche Verständnis übersteigt, sei mit euch. Und das wünsche ich uns nicht nur heute, sondern jeden Tag. Wir haben in der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst dieses Video gerade ausgewählt. Und der Henrik hat schon gesagt, da sind Leute aus ihren, von ihren Dämonen befreit worden, von ihren Ängsten, von ihren Sorgen, von ihren Süchten. Und viele davon sind in den Knast gegangen. Wir haben das deswegen ausgewählt, weil da fällt mir eine kleine Anekdote zu ein. Ich habe mal so etwas Ähnliches erlebt, als ich in den USA für eine Kirche gearbeitet habe. Und zwar hatte ich da die Ehre, ein Missionsteam zu führen oder zu leiten, und zwar nach Houston. Das war der sogenannte Houston Harvey Relief Mission Team. Und zwar 2018 ist Texas ziemlich heimgesucht worden von so einem ähnlichen Unwetter, wie das gerade bei uns hier passiert ist. Wir können es also jetzt ganz gut vielleicht da reinversetzen. Und zwar war der Hurricane Harvey, ist immer wieder auf den Golf von Mexiko rausgeflogen und hat unglaublich viele Wassermassen gesammelt, ist dann wieder landeinwärts gedriftet und hat den Regen dem Land gebracht. Und komplett ganz Houston halb Houston ist abgesoffen seinerzeit. Wir hatten auch schon Katrina in New Orleans und so weiter. Die meisten von euch werden sich erinnern. Und da war jetzt Michael Rojas, der hat im Prinzip diese Hilfsaktion hat er irgendwie ins Leben gerufen, und der war ein Ex-Knasti. Ich war also mit 5 Ex-Knastis unterwegs. Okay. Und dann habe ich mal irgendwann so mit ihm im Auto gesessen und habe gesagt, sag mal, warum bist du denn ins Gefängnis gekommen und wie kam diese Kehrtwendung zustande? Und da sagt er, ja, ich war ein Bandenmitglied, ich war der Chef von Chapter in Chicago, und mein Kumpel, der Jesse, der war auch mit, war Chapter in Kansas City, und es war alles dabei, also Prostitution, Drogenhandel, illegaler Waffenbesitz, Auftragsmord, also er selber hat jetzt noch niemanden umgebracht, aber er hat Morde in Auftrag gegeben. Also so das volle Programm, was man eigentlich nur so aus dem Hollywood-Kino kennt. Und habe ich gedacht, und was ist passiert? Ja, sagt er, als ich im Gefängnis war, und er war mehrfach im Gefängnis, nicht nur einmal, wie der Herr, der ganz am Anfang im Video war, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der war 82 Mal im Gefängnis. Und ja, da ist ihm Jesus begegnet. Okay? Also genauso wie in dem Video. Und da hat er die Wahrheit erkannt. Der ist dann zwar nochmal rückfällig geworden nach unserem Missionseinsatz, das war auch ganz bizarr, der ist dann in so ein Car Chase, in so eine Verfolgungsjagd verwickelt worden, wie man es vielleicht so bei RTL oder so mal sehen kann, wenn die Helikopter so fliegen, und er hat dann irgendwie so 10 Polizeiautos hinter sich versammelt, und dann mitten auf dem Highway haben sie ihn dann gestellt, aus dem Auto rausgezogen, auf dem Boden, die Hände auf dem Rücken. Also habe ich auch wieder gedacht, wie im Kino, als ich ihn dann im Gefängnis, weil er ist dann ins Gefängnis dafür wieder gewandert, als ich ihn da besucht habe, habe ich auch gedacht, ne, es kommt, sieht auch irgendwie ganz bizarr aus, wie im Film. Und dann meine ich so, Michael, was ist los? Ich dachte, du hast die Wahrheit erkannt. Ja, sagt er, das ist richtig, aber ich war noch nicht bereit für dieses Leben da draußen. Und Gott hat mich hier hingesetzt, wo ich über Jesus erzählen kann, wo ich eine Plattform habe und wo ich die Wahrheit weitertragen kann. Und das soll auch unser Thema sein für heute. Wahrheit. Was ist Wahrheit? Ich bin da letzte Woche, habe ich Lanz gesehen, wer es mag, Egal, auf jeden Fall, der war jetzt in dieser Sendung war der sehr, sehr brillant, fand ich. Der hat auf jeden Fall gefragt, entschuldigen Sie bitte, Ihr Ministerpräsident von NRW, Ihr Kanzlerkandidat, es ist kein politisches Statement hier von mir, okay? Also was ich wähle oder was ich für eine Gesinnung habe. Es geht einfach nur darum, der hat gesagt, ach naja, die EU-Richtlinien für den Klimawandel sind eigentlich viel zu rigoros und das soll viel zu schnell kommen und so weiter. Da müssen wir ein bisschen auf die Bremse treten. Dann kam das Unwetter von Rheinland-Pfalz und NRW und er als Ministerpräsident muss natürlich dann vor Ort gehen mit seinen Gummistiefeln und sagt dann, ja okay, wir müssen natürlich, hat vielleicht doch was mit dem Klimawandel zu tun, da müssen wir ein bisschen mehr auf die Tube drücken. Und dann sagt der Lanz so, mal ganz im Ernst, ich hier so als Wähler, was soll ich denn jetzt glauben? Was ist denn jetzt wahr? Sind wir auf der einen Seite zu schnell oder sind wir zu langsam? Anderes Beispiel, Corona, oder? Lieblingsthema bei uns im Moment, ne? Keiner weiß so richtig, was abgeht. Am Anfang, klar, so eine Pandemie gab es auch noch nicht und für Politiker ist auch schwer. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie runter. Aber es war auch wieder die Inzidenz. Am Anfang wusste keiner, was die Inzidenz überhaupt ist, aber es war 35. Irgend so eine Zahl, okay, 35. Alles, was drüber ist, ist schlecht. Dann auf einmal, ach, naja, ist irgendwie gestiegen, machen wir mal 50. Okay, 50. Aber was da drüber ist, um Himmels Willen, dann ist Deutschland eigentlich tot und dann sterben wir alle aus wie die Dinosaurier. Wir wissen alle, was danach passiert ist. Ne? Dann waren wir irgendwann bei 100 und dann 200 und dann weit drüber. Und jetzt sind wir wieder zurück. Solingen ist gerade, glaube ich, Tabellenführer. Ne? Also Solingen hat wieder, nee, jetzt nicht mehr. Okay, warte aber. Egal. was ist wahr? Changing Goalposts, sagt man so im Englischen, also irgendwie, ich bewege das Tor irgendwie, ich habe gar kein Ziel vor Augen, ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Und das führt natürlich zu Verwirrung im Volk, es führt zu Wut, es führt zu Lethargie, ach komm, lass mich doch in Ruhe und so weiter und so fort. Und irgendwie, wir scheinen in eine Zeit zu geraten, wo immer mehr die Frage auftaucht, was ist denn jetzt eigentlich wahr? Woran kann ich mich eigentlich festhalten? Und ich habe mal den Duden befragt, ne, was der zum Thema Wahrheit sagt. Und der sagt, das ist die Übereinstimmung von Aussagen oder Urteilen mit Sachverhalten, Tatsachen oder der Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe. Okay, das sagt der Dude. Der Wortstamm für Wahrheit kommt vom indogermanischen Wort wer, also W-E-R, geschrieben und bedeutet Zustimmung, Vertrauen und Treue. Und das finde ich ganz schön, wenn ich hier den Wahrheitsbegriff mit Treue und Vertrauen kombinieren kann. Komme ich aber gleich noch zu. Also, was ist Wahrheit? Kann ich mich bei Wahrheit auf die Meinung eines fehlbaren, sündigen Menschen zum Beispiel verlassen? Kann ich das wirklich tun? Aristoteles, der große griechische Philosoph, hat sich damit beschäftigt auch und hat Folgendes gesagt zu der Meinung, wo ist meine Brille hier? Sorry. Die Menschen so haben. Und er hat gesagt, muss ich euch vorlesen, nicht darum, weil unsere Meinung, du seist weiß oder schwarz oder braun, ist egal. Also nicht darum, weil unsere Meinung, du seist weiß, wahr ist, bist du weiß, sondern weil du weiß bist, sagen wir die Wahrheit, indem wir genau das behaupten. Verstanden? Ich muss den Satz auch ein paar Mal lesen. Also es geht nicht um unsere Meinung, sondern es geht um den Tatbestand als solches, der die Wahrheit dann definiert. Okay. Kant sagt, ja, ist alles richtig. Er sagt, aber ist auch noch wichtig, wo die Quelle entspringt, also wer diese Wahrheit tatsächlich definiert. Die Chinesen zum Beispiel, ich habe lange Zeit ja da verbracht, die haben ein ganz anderes Verständnis von Wahrheit. Die sagen, ja, 70% ist auch wahr. Dann habe ich einfach mal was weggelassen und habe mir dann so ein Hintertürchen, ne? Das ist auch wunderbar. Hat für mich, also ich habe ein paar Tage oder ein paar Monate gebraucht, um das zu verstehen, wenn man dann so in Meetings reingeht und dann wieder rausgeht und sagt so, ja, aber wir haben doch das beschlossen. Und dann ist das irgendwie aber gar nicht, ja, Moment, ne, die 30%, die sind woanders verortet. Also es war schon ein bisschen schwierig, im Gegensatz zu, wenn wir vor Gericht stehen, sagt die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Was anderes, oder? Ein Kumpel von mir hat mal bei einem Disput, ist egal worum es ging, hat gesagt, so, ja, aber ist doch meine Meinung, das ist meine Meinung. Ganz im Ernst, wen interessiert deine Meinung? Im Umkehrschluss, wen interessiert meine Meinung? Wenn meine Meinung aus irgendwelchen Dingen zusammengebastelt ist, dann ist das doch alles nur Halbseiden, das ist doch alles nur halbgar. Das ist doch, ich koche mein eigenes Süppchen und präsentiere diese Meinung. Vielleicht ist es so, und das ist Teil unserer Kultur, natürlich, wir beschäftigen uns mit Meinung. Jeder hat eine Meinung. In der Politik, in der Industrie, in der Schule, in der Familie, sollen wir nach Italien fahren, sollen wir nach Thailand fahren, so weiter. Verschiedene Meinungen und dann kommt irgendwann der Konsens und man sagt, okay, wir einigen uns da drauf, wir fahren nach Holland oder so. Okay, das stimmt schon, aber für die großen Fragen, wo komme ich her, warum bin ich hier, wo gehe ich hin zum Beispiel, was erwartet uns noch alles? Da glaube ich, reicht so eine menschgemachte Wahrheit nicht aus. Und es gibt eine berühmte Figur in der Bibel, die habe ich euch jetzt mal mitgebracht. Ihr kennt sie alle, der wird normalerweise immer zu Ostern genannt, Pontius Pilatus. Wer war das? Das war der Statthalter, der Gouverneur von Judäa oder auch Prokurator oder Präfekt genannt. Der war sozusagen derjenige, der den Cäsar aus Rom dort in dieser Provinz vertreten hat. Der war ein militärischer Oberbefehlshaber, über 3000 Mann in Jerusalem, zur Zeit Jesu, klar, und hatte aber auch Steuereinnahmen unter sich und Rechtsprechung. Und der hat auch genau diese Frage gestellt und diesen Dialog, den habe ich euch jetzt mal mitgebracht, zwischen Pilatus und Jesus. Jesus hat, oder der Hohe Rat, die Juden haben Jesus vor Pilatus gebracht, weil sie ihm vorgeworfen haben, er hätte Gott gelästert, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Okay. In dem Fall stimmt das sogar, weil nämlich das hier Levitikus, dritte Buch Mose, sagt genau das. Wer Gott lästert, muss getötet werden. Und die Juden sagen, okay, wir haben ein Gesetz dafür, der muss getötet werden. Okay. Und sie haben ihm vorgeworfen, dass er ein König sei. Und König neben Cäsar ging gar nicht. Musste verboten werden, könnte ein Nebenbuhler sein, also muss er getötet werden. Gut, die beiden unterhalten sich jetzt darüber, was denn jetzt die Anschuldigen sind. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortet: Bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert werde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis abgebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und Jesus lässt das hier an dieser Stelle im Prinzip unbeantwortet. Aber in vielen anderen Stellen der Bibel geht es genau darum, um diesen Wahrheitsbegriff. Wir haben über 400 Mal den Wahrheitsbegriff in der Bibel und seine Abwandlung. Okay. Zum Beispiel im 2. Samuel steht, und das ist das davidianische Bündnis in diesem Kapitel, also wen das interessiert. Und nun, Herr, du bist es, der da Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit. Und du hast dieses Gute, die Worte, zu deinem Knecht geredet. Im Johannesevangelium steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und ganz zum Schluss in der Offenbarung steht, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu Johannes, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und da kommen wir zum Schlüsselvers, was Jesus sagt. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, sagt einer der Jünger, der Philippus. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus aber spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt also auf der einen Seite zum Pilatus, ich bin gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Und im nächsten Schritt sagt er, ich bezeuge nicht nur die Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Mein Wort, die Bibel, ist mein Wort und ist wahrhaftig. Im Johannesevangelium ganz zu Anfang steht sogar, ich bin das Wort, steht da über Jesus. Wenn jetzt Jesus das Wort oder die Wahrheit bezeugt und auch die Wahrheit ist, dann muss man sich fragen, dann ist doch die ganze Bibel wahr. Weil die Bibel von Gott ist, weil die Bibel Jesus zum Protagonisten hat. Protagonist heißt, von Anfang an bis Ende geht Jesus durch. Und da frage ich mich halt, muss man dann nicht heutzutage auch wiederum mehr darauf hören, was Gott sagt? Anstatt irgendwelche Leute ihre Meinung zu äußern. Was steht denn in dem Wort drin, wenn wir irgendwelche Fragen haben? Nehmen wir die Bibel her und studieren wir doch einfach mal, was Gott dazu sagt. Ich bin ja so ein bisschen so, ich finde immer ganz gut, wenn man so ein bisschen praktische Sachen dazu machen kann. Wird da die nächste Folie. Und das ist so ein bisschen darauf, kommt daher, weil ich war einer. Ich war auf einem Flutkatastrophengottesdienst. Die drei Punkte, die ich euch mitgebracht habe, die würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen erläutern, ist dahergekommen, weil ich bei diesem Flutkatastrophengottesdienst war, tatsächlich von der evangelischen Kirche. Ich sage es einfach frei raus, ist auch egal, hätte auch woanders sein können. Und der erste Punkt, sage ich, die Bibel, wenn sie wahr ist, dann darf sie nicht verwässert werden. Okay? Was ist mir passiert in diesem Flutkatastrophengottesdienst? Der neue Pfarrer, ja, der alte, der war eigentlich ein ganz cooler Typ, aber er ist jetzt ein neuer da, und der betet für die Katastrophenopfer und sagt, Mutter Gott, bla 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 bla. Ich denke mir so, Mutter Gott? Sind wir jetzt hier auch schon in der Bibel bei genderkonform angekommen oder wie? Also kann man jetzt nicht mehr Vater Gott sagen, weil es geziemt sich nicht mehr. Heutzutage sagt man halt Mutter Gott oder demnächst, keine Ahnung, Cousin It, ja, der Behaarte von Adams Family, kann auch irgendwie dann Gott sein oder was? Jesus Christus hat immer gesagt, mein Vater im Himmel. Warum gehen jetzt wir her, auch noch ein Pfaffe, und sagt, nee, aber ist er ja kein Vater, ist er eine Mutter. Ja, Gottes Charakter wird manchmal auch als Mutter umschrieben, ja, dass sich um die Menschen kümmert wie eine Mutter um ihre Kinder. Aber es heißt ja lange nicht, dass dann wir auf einmal mit einer Mutter hier zu tun haben. Okay, dann sagt er, und es wäre ja mittelalterlich pervers, die Flutkatastrophe mit Gott in Verbindung zu bringen. Hat Gott nicht überall seine Finger mit im Spiel? Wenn das vielleicht auch zulässt, einfach nur? Ich meine, wie erklärst du dir dann die Sintflut? Oder Sodom und Gomorra? Gott deckt immer nur alles zu. Gott ist immer nur der liebende Vater, der nie irgendwie mit irgendeiner Konsequenz daherkommt. Ich denke, das Evangelium ist heutzutage so verwaschen und verwässert, dass wir nämlich genau das immer denken. Also, Gott ist langmütig, bei Sodom und Gomorra, bei der Sintflut auch. Aber irgendwann hat er die Todesengel geschickt und das Wasser. Und ich denke, dass man auch mal bei so einer Katastrophe ruhig mal darüber nachdenken kann, da komme ich zu dem nächsten Punkt, der auf der Tafel steht, dass man vielleicht mal Buße tut. Dass wir Buße tun. Und zwar in guten wie in schlechten Zeiten. Denn wir sind alle Sünder, immer noch. Ja, wir sind durch das Blut Jesu Christi gerettet, aber die, die Jesus angenommen haben. Und trotzdem sind wir immer noch sündig und ich denke mir, Gott sagt einfach, tu einfach Buße. Weil im Markus-Evangelium sagt man, Buße sei das erste Wort des Evangeliums. Stimmt, weil Jesus Christus sagt, repent, for the kingdom of God is near. Tu Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Gott kommt doch sonst fast gar nicht mehr zu uns durch. Wenn er nicht mal irgendwelche Katastrophen zulässt, wenn nicht einfach mal irgendwas passieren, sagt so, pass mal auf, es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht um mich. Fokussier dich wieder auf mich und sei nicht dein eigener kleiner Gott, der alles versucht, in irgendeiner Form können und stemmen zu wollen. Ich bin der Herr und ich werde dich erretten. Das Dritte finde ich, sagt Gott. Wie gesagt, meine Meinung interessiert nicht. Das Dritte ist, wir sollen uns täglich mit Gottes Wort beschäftigen. Als der Mose gestorben war und an den, oder noch nicht gestorben war, aber egal, als er an den Josua übergeben hat, da hat er ihm Folgendes mit auf den Weg gegeben. Der Josua musste also das Volk Israel nach Kanaan, ins gelobte Land führen. Und er hat gesagt, wenn du das tust, dann gebe ich dir folgenden Ratschlag mit. Und zwar, dieses Buch, damals noch die ersten 5 Bücher Mose, okay? Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn, und jetzt kommt es, dann wirst du auf deinem Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Also das Wort Gottes ist im Prinzip, wenn man sich danach ausrichtet, sowas wie ein Erfolgsgarant, sagt Gott. Und das, finde ich, ist eine super geile Sache, wenn man sich darauf halt verlassen kann, weil es nun mal wahr ist, was da drin steht. Gott sagt dann noch im Nachgang, und das ist ein sehr viel zitierter Vers, ich weiß, kennen wahrscheinlich die meisten von euch, habe ich dir nicht geboten, zu Josua, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du hingehst. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn ihr auf mich schaut, wenn ihr mein Wort studiert, dann wird es euch gut gehen. Dann werdet ihr Erfolg haben, dann werdet ihr zum Ziel gelangen. Ich möchte uns heute irgendwie so ein bisschen mitgeben, dass wir das Buch der Bücher für uns selber studieren, für uns selber nochmal annehmen, weil wir akzeptieren, dass alles, was da drin wahr ist, und dass wir alle Antworten in diesem Buch finden, und zwar für uns. Nicht nur in den Gottesdienst zu gehen, klar, sich das anzuhören, aber auch selber zu lesen. Am besten jeden Tag, wenn es geht. Ich mache es auch nicht jeden Tag, aber wenn ich es tue, ich verspreche euch, es funktioniert. Und vielleicht tut ihr es ja auch, um Himmels Willen, ja? Ich sage es aber einfach nur so, es ist einfach entscheidend, weil Gott uns das mitgibt, diesen Ratschlag. Und Jesus, Ihr kennt doch alle die Ritterrüstung oder die Rüstung Gottes, oder? Epheser 6, vielleicht schon mal gehört. Da wird die Rüstung Gottes beschrieben. Ich habe jetzt den Text nicht dabei, ist auch egal. Aber ein Kernelement bei dieser Rüstung ist, dass der Gürtel, der hier umgeschnallt ist, der heißt Gürtel der Wahrheit. Und die Wahrheit ist also das zentrale Stück. Nach oben geht die Rüstung weiter und nach unten. Aber die zentrale, da wo alles zusammengehalten wird, ist die Wahrheit. Und Jesus Christus ist die Wahrheit, damit beginnt alles. Und die Wahrheit bedingt den Weg und das Ziel. Nämlich das Leben, das ewige Leben. Ich möchte mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, hab Dank dafür, dass du uns Zeugnis dargelassen hast von dem, was du bist, wer du bist, wie die Welt entstanden ist, wie wir zu dir zurückkommen können, dass du uns deinen wahrhaftigen Sohn auf diese Erde geschickt hast, damit er Zeugnis ablege von dem, wer du bist. Habe Dank, dass wir durch Jesu Christi Blut errettet sind, wenn wir ihn annehmen, dass wir dann nicht mehr unter der Sünde sind. Aber lass uns auch erkennen, wenn wir gesündigt haben, dass wir dann einfach mal hergehen und sagen, Herr, vergib uns dafür. Und nicht erst dann, wenn die Katastrophen über uns hereinbrechen. Denn wenn wir Buße tun, dann geht der Fokus von uns auf dich. Und du sagst, es sei euch alles vergeben. Ich werde eure Sünden nicht mehr, mich da nicht mehr dran erinnern. Herr, Dank, dass dein Sohn die Wahrheit ist und dass dein Sohn den Weg ebnet zu dir zurück und dass das Ziel, das ewige Leben, dadurch erreicht werden kann. Und zwar nur durch Jesus Christus. Wir haben eben gesungen, sei du in mir, du bist alles Herr. Du bist alles Herr, ja. Du bist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und alles, was wir haben, haben wir dir zu verdanken. Und alles, was wir bekommen werden, ist eine freie Gabe Gottes. Und dafür möchte ich dir unglaublich viel danken, dass du das möglich gemacht hast und dass du über unsere Sünden einfach hinwegschauen wirst und einfach irgendwann sagen wirst, ihr seid meine Kinder und ich werde euer Gott sein. Hab Dank dafür im Namen Jesu. Amen.